SRF 3 Input Podcast.
Unter jedem gnadenlosen Zwang.
Ich darf euch vorstellen, der Bettler.
Trank, ja, soff ich den Kelch, voll Schmerz und Schuld, geplagter Pein. Nackt, nackter Angstschweiß, mir tropfend auf die Wunden.
Den Bettler habe ich am Mittelaltermarkt getroffen, zu Winterthur. Da sind wir für die Sendung.
Das Mittelalter-Spektakel im Rahmen von 750 Jahren Winterthur. Erleben Sie spannende Ritterspiele, spektakuläre Feuershows, einen grossen Mittelaltermarkt und vieles mehr.
Ich will herausfinden, wieso uns das Mittelalter so packt. Die Mittelaltermärkte sind der Renner. Auf der Seite mittelalterkalender.ch sind ab dem Monat April bis Ende Jahr gut 30 Einträge drin. Wenn wir jetzt die drei Monate in der Wintersaison abzählen, wo nichts läuft, findet jedes Wochenende irgendwo in der Schweiz ein Mittelaltermarkt statt. Auch heute, an dem Sonntag noch und in den nächsten Wochen. Aber weisst eigentlich an diesen Märkten wirklich Mittelalter? Und weisst Gauklerei? Antworten jetzt in dieser Sendung. Ich bin der Reto Wittmer mit Mikrofon statt mit Ritterschwert.
Input.
Lüs oder Flö? Ich
glaube nicht.
Ja? Falschgeld dabei? Oder versteckte Waffen?
Das.
Es wird dann keine Unzucht getrieben und keine Unwahrheiten verbreitet.
Okay.
Und am Adel nicht zu lange in die Augen schauen.
Der Eingang zum Mittelaltermarkt Winterthur ist gut bewacht von zwei Männern. Wächter. Wo jeder, der rein will, genau anschaut und befragt. Für einen kleinen Bub, der vorne dran steht mit seiner Mutter, sehen sie wegen ihren Gewändern und Schwertern so echt und gefürchig aus, dass er gerade ein bisschen unsicher geworden ist, ob er überhaupt weiter schauen will. Ja.
Von was hast du denn Schiss?
Von den Wächtern.
Von den Wächtern? Wollen wir mit den Wächtern reden? Ja. Ich
schaue jetzt hier, dass nicht einfach jeder rein kann.
Ja, genau. Also komm mit, wir gehen mal reden. Mit denen. Hä? Also komm, wir probieren es mal.
Aha, jetzt. Die Herrschaften.
Jetzt gehen wir mal schauen, ob das funktioniert. Oh, tatsächlich.
Du gehst ganz nett, hast du gesehen? Das ist ein netter
Weg.
Ja, wenigstens etwas Süßes ein bisschen in meinem Leben.
Die Mami bringt ihren Sohn in den Markt rein. Und auch mir winken sie durch, nachdem sie mein Billett gescannt haben. So wie es das machen an einem Open Air oder an einem Konzert. Da wird mir dann ziemlich schnell klar, Mittelalter 2014, da ist ein Event, das kostet und wird bezahlt sein und natürlich auch super professionell muss organisiert sein. Wenigstens, wenn es ein Event ist in dieser Grösse wie der Markt hier zu Winterthur. Dine trifft für den Mann, der den ganzen Markt organisiert hat, mit seinem Verein Tournai.ch.
Martin und Ali, ich bin etwa 10 Minuten nicht auf dem Punkt. Ich will Ihnen ein Radio-Interview geben.
Das ist der Martin Sutter. Wenn er nicht im Mittelalter lebt, hat er ein Treuhandunternehmen im Landwirtschaftsbereich mit gut einem Dutzend Leuten. Für diesen Mittelaltermarkt hat er 700 Bürostunden gebraucht. Es ist mehr als ein Hobby, offensichtlich. Er entschuldigt sich gerade als erst bei mir, weil er in normalen Kleidern dasteht und nicht gewandet. Da gerade einer der wichtigsten Tipps von mir für euch, wenn ihr an einen Mittelaltermarkt geht, also in den normalen Kleidern, quasi in Zivil, dann sagt nie, die sind kostümiert oder noch schlimmer, die sind verkleidet, weil das outet euch als Touris. So sagen die, die im Mittelalter Kuchen voll drin sind, den anderen. Im Mittelalter ist man gewandet und man sagt sich du.
Ja, da sind wir auf dem Markt. Das sind 105 Marktstände. Etwa zwei Drittel sind Schweizer und ein Drittel sind Deutsche, Österreicher. Das läuft oftmals so, dass einer mal kommt. Da sind wir noch ein bisschen tolerant. Da sagen wir, man muss halt den Stand ein bisschen kaschieren mit Juten. Und dann gehen wir nachher fragen, wie ist es gegangen und willst du wieder kommen? Und weißt, müsstest du noch ein bisschen deine Schilder ein bisschen schöner? Und so entwickelt sich das ein bisschen. Und so kann eigentlich die relativ junge Szene hier in der Schweiz sich ja, wachsen und zulegen.
Also Juten, wieso Juten?
Ja, wenn einer ein modernes Zelt hat zum Beispiel, so ein farbiges, dann kann man das mit Juten so kaschieren, dass man nicht mehr gerade alle die modernen Bauteile sieht. Das ist jetzt einfach eine Augenweide, so ein Stand. Und das sind aber professionelle Marktfahrer, wirklich jedes Wochenende neu mit stehen. Und dann hat es auch sehr viele, die das einfach wirklich ein Hobby machen und aus Spass und Tollerei. Zum Beispiel da der Eisenformer, Eisenmacher da hinten, der macht das, glaube ich, 2-3 Wochenende im Jahr, wo er da wirklich schmiedet, wie vor 500 Jahren. Der schwitzt da mir richtig. Das ist einer von denen, der da wirklich streng hat.
Das ist eine relativ junge Szene, das Mittelalter in der Schweiz, sagt Martin Sutter. Wie viel aktiv mitmachen, ist darum auch schwierig zu sagen. Wie viele Vereine das es gibt, sicher ein paar Dutzend. Die Vereine gehen dann zum Beispiel als Heerlager am Markt. Sind in der Regel auch junge Vereine, zum Beispiel der Rote Haufen, das ist einer von ihnen, die haben jetzt vor kurzem gerade das 5-jährige Jubiläum gefeiert. Oder dann gibt es das Heerlager Ritolas der Tafelrunde.
Ein totales Hobby.
Zu denen gehen wir noch in dieser Sendung.
Also wirklich mein Haupthobby eigentlich.
Die gibt es seit knapp 2 Jahren.
Die Sonne senkt sich. Wart noch 2,5 Meter über den Horizont.
Wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen, in der Schweiz kleine Mittelaltermärkte zu organisieren. Zum Beispiel den Markt in Saint-Dursan. Da sei wohl einer der ältesten, sagt Martin Sutter. Auch der in Burgdorf. Den Markt gibt es schon länger. Aber länger heisst in dem Zusammenhang immer so 5, 6, 7 Jahre, aber sicher nicht Jahrzehnte. Der richtige Boom ist erst in den letzten 2-3 Jahren losgegangen, so fast jedes Wochenende den Markt und eben auch so ein paar grosse Anlässe wie der hier zur Winterthur. Das ganz grosse Geschäft, so Big Business, ist da aber für niemand oder noch für niemand. Am Schluss muss halt einfach die Rechnung irgendwie aufgehen.
Es sind 105 Händler, musst du mit jedem einen Vertrag machen und aushandeln. Ja, es muss jeder zur Zeit da sein und die Helfer muss haben und die Leute muss haben und Löhne muss zahlen. Aber wir machen das effektiv schon als Verein. Das ist nicht, wir sind nicht gewinnorientiert. Aber ja, am Schluss, es muss uns Spass machen und irgendwie müssen wir am Schluss können Kosten decken. Das sind so die zwei Sachen, die wir den Spagat machen dazwischen.
Gibt es dann auch so Mittelalterales, die dort weitergehen, also wo es wirklich Business einfach ist, wo dann auch die Idee ist, Geld zu verdienen oder Leute, die eigentlich nur noch im Mittelalterbereich arbeiten?
Also in der Schweiz nicht. In Deutschland gibt es das sehr wohl. Ja, da gibt es Eventfirmen, wo das ist der Job, die machen nichts anderes. Und bei der Marktfahrer, dort gibt es schon derjenige, der das Beruf ist. Aber in der Schweiz oder Schweizer Marktfahrer gibt es auch derjenige, die auf konventionelle Märkte gehen und auch auf Mittelaltermärkte. Aber mehr als die Hälfte da macht das schon eher im Hobbybereich.
In Deutschland ist das Mittelalter teilweise professionelles Geschäft. Es gibt zum Beispiel das Mittelaltermagazin Karfunkel. Die Ausgabe August-September hat über 100 Seiten. Wappen im Mittelalter ist eines der Hauptthemen. Und im Heft drin hat es Inserat von Online-Jobs, wo man mittelalterliche Kleider bestellen oder Schwerter kaufen kann. Unter den Eventfirmen, die Martin Sutter erwähnt hat, hat es eine, die mit den ganz grossen Kirchen anrührt in Deutschland. Mit dem Spektakulum, mit dem R, also eingekreist hinter dem Namen, ein eingetragenes Markenzeichen, das gibt es seit bald 30 Jahren. Und das ist das grösste Mittelalter-Kulturfestival der Welt, sagen die Organisatoren. Das findet nicht nur an einem Ort statt, sondern das Spektakulum zücht im ganzen Land um, von Ende April bis Anfang Oktober. Man muss sich mal vorstellen, an fast jedem Wochenende ist es irgendwo und dann wirken bis 2,500 Leute mit und es hat bis zu 1,000 Zelte und Stände. Zur Erinnerung da, zu Winterthur sind es gut 100 und Winterthur ist einer der grösseren Anlässe in der Schweiz. Es sind moderne Marktstände, die aber nicht modern aussehen. Mit Holzverkleidungen und Stoff sind sie tarnt. Alles, was irgendwie noch heute erinnert, zum Beispiel PET-Flaschen oder Smartphones, ist gut versteckt. Es ist halt eine perfekte Kulisse. Die Stände sind um einen Platz angeordnet und an den Ständen zeigen sie altes Handwerk, wie der Schmied, den Martin Sutter gerade erwähnt hat, oder sie verkaufen Produkte, die für uns mittelalterlich wirken. Das heisst vor allem, es muss handgemacht sein. Es gibt so alte Schriftrollen, Kerzen, Lederschuhe, Körbe, ganz viele Sachen aus Filz. Ein Laternenmacher hat es und eine Seifensüderin. Es sind alles ganz schöne Sachen. Also ich persönlich habe mich dann relativ schnell aber gefragt, wenn ich jetzt hier etwas kaufen würde, wo würde ich es zu Hause hinstellen und was würde ich damit machen? Für mich sind viele von diesen Produkten eher so zum Spüren, nicht zum wirklich Brauchen. Was jetzt nicht negativ gemeint ist. Eine Flechtfrisur könnte man noch machen an einem Stand, wenn ich mehr habe als eine Glatze hätte. Schon besser darum für mich, es gibt Essen und Trinken. Die modernen Süßgetränke hat es hier natürlich und Bier von einer lokalen Kleinbrauerei. Wein und, wie ganz wichtig, Met, also so ein Honigwein. Das ist einer der Klassiker an den Mittelaltermärkten. Es gibt diverse Stände, wo man Met kaufen und trinken kann. Und es gibt dann auch an den grossen Schenke im grossen Festzelt, wo immer wieder Bands aufspielen. Und wenn der Hunger nach all dem Met dann richtig gross kommt, gibt es Kebab. Aber dem sagen sie hier Hibab.
Hibab? Die ultimative Bündner Antwort auf den Kebab. Das Mittelalter ist Anti-Alltag. Hirschfleisch essen die wenigsten von uns jeden Tag. Wenn man kein Bündner Förster ist.
Sagt der Österreicher. Er hat recht. Hibab ist Kebab mit Hirschfleisch. Das ist eine erste Analyse zum Mittelalter vom Historiker und Mittelalter-Experte Valentin Gröbner von der Uni Luzern. Wir ziehen in dieser Sendung mit ihm durch das Mittelalter-Spektakel und schauen, was da Mittelalter ist. Der Valentin Gröbner hat zum Glück bei den Wächtern am Eingang kein Problem gehabt. Sie haben ihn reingelassen, obwohl er nicht gewandet gekommen ist. Aber als Österreicher hat er natürlich einen Mittelalter-Vorteil. Habsburger. Ich gehe mit ihm in den Mittelaltermarkt. Ins Mittelalter, wie sich da das vorstellt. Wir stehen am Anfang vom grossen Platz. Rechts hat es einen Stand, wo der Valentin Gröbner gerade mal ein bisschen irritiert.
Das Erste, was man sieht, wenn man reinkommt, sind frische Kartoffelchips.
Wir sind ja jetzt durch das Tor quasi von 2014 ins Mittelalter getreten. Wie fühlen Sie sich?
Ich versuche gerade darüber nachzudenken, wo ich bin, weiß ich, im Winterthur. Aber ich bin natürlich, wann ich genau, auf welchem Zeitpunkt ich genau angekommen bin, das finde ich spannend, weil es steht ja draußen 750 Jahre. Demnach wären wir im Jahr, helfen Sie mal rechnen, 750 Jahre.
1264.
Das heißt, wir wären jetzt in der Mitte des 13. Jahrhunderts.
Wo ist denn da Mittelalter? Wann ist denn Mittelalter?
Man sagt normalerweise von 500 bis 1500 ist Mittelalter, 1000 Jahre.
Wären wir jetzt rein von der Zeit her, also im Mittelalter?
Ja, also zweite Hälfte 13. Jahrhundert ist sehr, sehr Mittelalter.
Gibt es mehr Mittelalter als Mittelalter oder so?
Es gibt ja mehrere Mittelalters. Das ist ja das Interessante, im Deutschen heißt es das Mittelalter. Aber im Englischen gibt es zum Beispiel the Middle Ages. Also offenbar gibt es mehrere davon.
Was ist Ihr erster Eindruck jetzt da?
Es ist ein Zeltlager natürlich. Es ist eine Zeltstadt. Die haben sich bemüht, die Zelte ungefähr ähnlich ausschauen zu lassen, aber nicht allzu gleich. Einen mittelalterlichen Markt muss man sich im 13. Jahrhundert, muss man sich natürlich insofern ähnlich vorstellen, als der auch ein eigener Bereich ist. Also der ist abgeschirmt innerhalb des Markts, genauso wie innerhalb einer Stadt, gelten besondere Regeln. Eine eigene Marktaufsicht und ein Friedensbereich zum Beispiel, also nicht schimpfen, keine Schlägereien anfangen. Das ist tatsächlich, wenn man so will, die Logik, eine mittelalterliche Logik von Ordnung und von einem Sonderbereich.
Der Historiker Valentin Gröbner gibt also grundsätzlich einmal gute Noten fürs Marktleben hier zu Winterthur. Der Marktbereich ist friedlich, Kämpfe tun sie auf der Wiese nebendran.
Habt ihr das gesehen? Wer hat den Apfel sogar geteilt?
Da schauen wir nachher noch ein bisschen zu. Wir sind aber noch ganz am Anfang vom Mittelaltermarkt. Ich gehe mit dem Valentin Gröbner ein paar Schritte weiter. Wir kommen zu einem Riesenrad.
Riesenrad herbei, ihr lieben Leute! Wer das Abenteuer nicht scheut, es nicht bereut!
Also riesig ist komplett übertrieben. Es ist munzig. Etwa 5 Meter hoch, maximal. Wenn man einem Herr im Mittelaltergewand ein paar Franken gibt, ist man sein Kind für ein paar Minuten los, weil dann verschwindet sie in einem der 4 Körbe oder eher noch Käfig, wo am Rad hängt und mit dem Trüllen vom Rad dann von unten nach oben geht und wieder zurück.
Und dann halten wir mal wieder an,
auf dass jemand Neues zusteigen kann. Ich habe auch Retour, werter Herr. Ich nehme auf, auch Falschfahrlehr.
Auf 100 Taler.
auf 100 Taler Werte meint. Vielleicht zahlt ihr einfach den doppelten Preis für den Fleiß.
Der Valentin Gröbner findet einen ersten Haken. Etwas, das nicht Mittelalter ist. Zahlen in Franken oder Euro. Das geht an einem richtigen Mittelaltermarkt. Im richtigen Mittelalter sicher nicht.
Weil es natürlich keine Einheitswährung gibt. Im 13. Jahrhundert gibt es ganz viele Währungen nebeneinander. Und niemand weiß genau, wie viel, außer die Spezialisten, was wie viel wert ist.
Wenn jetzt das ein mittelalterlicher Markt wäre, dann hätte man einfach Münzen von dieser Stadt dabei, oder?
Ja, genau. Also weil es gibt zwar Großgeld, es gibt schon die ersten Goldmünzen im 13. Jahrhundert. Also etwas, was die heißen ja bis heute, ist die Abkürzung dafür für Gulden FL von Florenz. Die ersten Goldmünzen überhaupt seit der Antike werden im 13. Jahrhundert geprägt, weil vorher ist kein Gold in Europa. Und die kommen eben aus Florenz. Das ist der einzige, das ist sozusagen der Superdollar des 13. Jahrhunderts. Aber lokal funktioniert das mit Münzen unklarer und wechselnder Verhältnisse, die silbern oder schwarz sind, weil sie aus Blei sind.
Gegrüßte Herr.
Hallo. Was ist das für ein Riesenrad?
Das ist ein Handkurbelriesenrad. Und zwar das größte seiner Zeit und das kleinste der heutigen Zeit. Sogar gelistet im Guinness-Buch der Rekorde als das kleinste Handkurbelriesenrad der Welt.
Das ist aus dem Mittelalter?
Ja, ist aus dem Mittelalter, also spätes Mittelalter. 1600 noch was war das im Privatbesitz in Augsburg. Das hat der Fürst für seine zwei Nichten bauen lassen, die zwei Wochen im Jahr gekommen sind, um die ein bisschen zu unterhalten. Man sehe hier oben auch die Zirbelnuss, das Wahrzeichen von Augsburg.
Schön.
Bedankt.
16. Jahrhundert.
Aber welcher Fürst? Augsburg ist eine Reichsstadt, die von den Bürgern verwaltet wird.
Der kleine Riesenrad, eine gute Geschichte also, erzählt auf Deutsch und darum nicht authentisch. Weil Deutsch redet im Mittelalter niemand.
Niemand hat Hochdeutsch geredet. Weil im deutschen Sprachraum das einheitliche Deutsch, so wie wir es kennen, hat so nicht existiert. Weil die Hochsprache der Gebildeten war Latein. Die fangen zwar schon an, auf Deutsch Sachen aufzuschreiben, aber sie in der Schweiz wird dementsprechend Oberdeutsch, also Alemannisch aufgeschrieben. In Norddeutschland, Niederdeutsch. Das Hochdeutsch, wie wir es kennen, ist ein Ergebnis der Reformation. Hat mit sehr viel mit den volkssprachlichen Bibelübersetzungen zu tun. Das heißt, im Mittelalter gibt es nur Dialekt.
Und auch abgesehen von der deutschen Sprache, vom Betreiber, von dem Rat, gibt der Valentin Gröbner Gauklerei-Alarm. Die Geschichte an und für sich hat nichts mit dem Mittelalter zu tun. Ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, es ist eine gute Geschichte.
Das Echte am Mittelalter ist das Unechte. Das Geschichtenerzählen, das Erfinden, das Übertreiben ist das, was uns mit dem 13. Jahrhundert verbindet.
Mit Mittelalter meinte Valentin Gröbner das Mittelalter, wie wir es an den Mittelaltermärkten darstellen und für ein paar Stunden oder Tage leben.
Ja, mein Name ist Christopher vom Hengstacker. Genannt der Jüngere, weil nämlich mein
Das Mittelalter spielen. Man sagt dem Reenactment.
Und der lebte.
Zurück zum kleinen Riesenrad. Räder, die so klein wie dieser Riesenrad ausgesehen haben, hat es im Mittelalter wirklich gegeben. Aber man hat es nicht unbedingt konzipiert für Kinder, zum Dreihocken.
Im Grunde ist das tatsächlich eine mittelalterliche Erfindung. Nur andersherum, das sogenannte Tretrad. Menschen, zum Teil auch Tiere, werden verwendet als Antriebe für Kräne, um Lasten zu heben. Und das ist, wenn man so will, nur auch tatsächlich Technologie des 13. Jahrhunderts als Tretrad, nur andersrum. Dass die, die drin sitzen, die müssen treten, um das in Bewegung zu setzen. Es gibt aus dem Hochmittelalter, aus den unterirdischen Bergwerken, menschengetriebene, teilweise auch wassergetriebene Räder, die ungefähr 10-mal so groß sind wie das. Hightech-Silberförderung. Silber, das man übrigens an die andere Hälfte des Mittelmeers, an die Araber, verkauft hat.
Die Araber waren wichtige Handelspartner im Mittelalter. Und darum ist das Zelt, wo wir jetzt stehen, für den Valentin Gröbner ziemlich authentisch. Der Basar.
Wenn es einen orientalischen Basar auf einem Markt aus dem 13. Jahrhundert gibt, dann ist das relativ realistisch. Denn alle Güter, die sehr, sehr kostbar sind, unter anderem auch den Großteil des Goldes, das in Europa verwendet wird, kommen aus dem Vorderen Orient, ebenso wie die Gewürze, ebenso wie die Edelsteine, ebenso wie die teuren Seidenstoffe, in die die Reliquien eingepackt werden.
Das Mittelalter bei uns war wirklich Mittelalter gewesen. Dunkles Mittelalter im Vergleich zum arabischen Raum. Vor allem auch, wenn es um Technologie gegangen ist. Der arabische Raum war quasi das heutige Silicon Valley gewesen.
Verglichen der technologische Rückstand im 13. Jahrhundert zwischen Europa und dem östlichen und südlichen Mittelmeerraum ist enorm. Aller Hightech, von Papier über Medizin, über Wissenschaft, so gut wie alle antiken Texte zu den frühen Naturwissenschaften und zur Philosophie kommen von den Arabern. Die frühesten Texte, die wir über Medizin haben, kommen von jemandem am Ende des 12. Jahrhunderts in Süditalien, der nicht umsonst Constantinus Africanus heißt und aus dem heutigen Ägypten gekommen ist und ein sozusagen nach Norden gewanderter, übergelaufener Gelehrter gewesen ist.
Wissenschaftler, das sind die Araber gewesen. Ärzte, das sind die Araber gewesen. Das Mittelalter, eher rückständig, ungebildet. Hier in Winterthur zeigt das Mittelalter in der ganzen Breite alle möglichen Handwerke zum Beispiel, aber vieles lehnt es gleich aus, weil es unangenehm wäre.
Haben Sie schon einen Stand gesehen, in dem sich jemand die Zahnheilkunde oder die Gynäkologie des 14. Jahrhunderts zurückgewünscht hat? Das würden, glaube ich, weder Sie noch ich gern mit sich machen lassen. Wundversorgung im 14. Jahrhundert ist nicht lustig.
Wie hätten das ausgesehen?
Darüber gibt es relativ viele Texte von gelehrten Ärzten, bei denen sehr schwer herauszufinden ist, was haben die Leute wirklich gemacht und was sind gelehrte Fantasien über Medizin. Wundversorgung vor der Anästhesie und vor den Techniken des späten 19. Jahrhunderts wollen wir uns alle nicht vorstellen. Weil das einfach sehr, sehr unangenehm gewesen ist.
Grauenhafte Zustände bei der Wundversorgung und Operationen im Mittelalter. Zum Glück blühten die Ritter auf der Wiese nebendran nicht wirklich. Es sind Showkämpfe, ganz unblutige. Die schauen wir jetzt an. Bevor es richtig abgeht im Kampf, lehnen wir uns aber noch kurz zurück und hören einem Minnesänger zu, den ich auf dem Mittelaltermarkt auch getroffen habe.
Und Ritter Werner von Homberg, Rapperschwil, da selbst auf seiner Burg er gestunden nahm sein Fiedel in die Hand und hub an zu singen ein Lied seiner Liebsten zugetan.
Wer not der Freude ist getan, wer wird gewährt, was er begehrt.
Ja, mein Name ist Christoffel vom Hengstacker. Genannt der Jüngere, weil nämlich mein Urgroßvater, das war ein echter, veritabler Minnesänger gewesen. Und der lebte zur Zeit des Morgartenkrieges. Da selbst sein Herr, der Werner von Homberg-Rapperschweil, doch der Vogt war über die Waldstätten. Und so habe ich einiges zu erzählen von meinem Urgroßvater, Urgroßvater. Und auch meiner eigenen Erlebnisse will ich euch berichten und was sich so zugetragen in den Schwabenkrieg. Und auf der Walz und bei Dorneck.
Kommen wir wieder normal. Der Christoph Mechler, wenn er im richtigen Leben heisst, ist Berufsmusiker und sagt, dass er etwa ein Fünftel von seinem Einkommen dank dem Mittelalter macht. Dann zieht er als Christoffel der Jüngere oder auch als Christoffel der Ältere um. An den Mittelaltermärkten, da wird er engagiert. Oder auch für Privatanlässe kann man buchen. Und dann tut er die Leute mit seiner Fiedel mittelalterlich und super gewandet unterhalten. Für den Christoffel ist das Mittelalter Einkommen und aber gleichzeitig auch ein Ausbruch. Jedes Mal, wenn er an einem Mittelaltermarkt ist, könnte er wieder richtig aufschnaufen. Durchschnaufen, sagt er.
Das Mittelalter kann man mit allen Sinnen wahrnehmen. Bei allen anderen Träumen, die wir leben, sind wir immer angewiesen auf so Hilfsmittel wie Radio und Fernsehen. Und im Mittelalter, anstatt das Videogame zu gamen, bist du wirklich, hast du, bekommst du dreckige Füße über oder nasse Füße. deine Kleider schmecken nach Rauch, wenn du eine Zeit lang Lagerfeuer gehockt bist. Man isst jemanden noch mit den Händen und das frische Wasser ist knapp eigentlich. Man muss es auch nicht mehr holen an den Hahn. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel haushaltest. Wie willst du deine Hände waschen? Oder? Wo ist der nächste Hahn? Es ist so ein bisschen reduziert, oder?
Reduktion. Weg von der heutigen technologisierten Welt. Zurück zum Ursprung. Da sehen sie aber am Mittelaltermarkt Winterthur nicht so eng. Es hat zum Beispiel auf der Wiese nebendran, neben dem Marktstand, stehen Lautsprecher, damit das Ritterturnier gut bei den Sinn der Zuschauer ankommt. Die Zuschauer hocken auf Holzbretter an einem Hügel. Aus den Lautsprechern kommt Musik.
Achten Sie auf die Musik, die im Hintergrund läuft. Das ist natürlich Filmmusik. Also als mittelalterlich wahrnehmen, kommt aus dem Film und aus der Oper. Das sind die bewegten Vorbilder.
Vorbilder für unsere Vorstellungen vom Mittelalter kommen von Hollywood. Das heisst aber nicht, dass es so Turnier, wie es hier zu Winterthur nachspielt, nicht gegeben hat, sagt der Mittelalter-Experte Valentin Gröbner.
Im 14. Jahrhundert gibt es diese Rittergesellschaften, die quer durch Europa reisen, tatsächlich nach Spanien oder nach Litauen, um dort gegen die Heiden, gegen die Mauren in Spanien oder für den deutschen Orden zu kämpfen. Das heißt, es gibt tatsächlich diese Art von hochadeligen, exklusiven Turniertourismus im 14. und 15. Jahrhundert.
Und begebt euch nun auf eure Seiten, auf das zwei Ritter hocken auf Rösser, wie in dem Mittelalterfilm. Mit Lanzen müssen sie verschiedene Übungen machen.
So wähle ich als erstes Exerzitium das Ringlein werfen und die Sau hat's. Das bedeutet, der Ritter muss im vollen Galopp ein Ringlein von diesem wagemutigen Knappen aufnehmen.
Es sieht gefährlich aus, ist es da aber nicht.
Und an Turnieren teilzunehmen war für Adelige eine relativ riskante Angelegenheit. Es gibt eine ganze Reihe von Königen, Thronfolgern, Grafen, die bei Turnierunfällen sterben. Das heißt, die katholische Kirche hat sehr lange Turniere verboten oder versucht, so eng wie möglich zu beschränken, weil diese Turniere außerordentlich gefährlich waren. Eine Art von Extremsport der Oberschicht.
Ja, das gefällt mir sehr gut, weil es ist jetzt auch so, dass mal etwas Tolles gemacht wird, dass man auch mal einen Markt machen wie früher. Und ich finde eigentlich die frühere Zeit sehr toll mit den coolen Waffen. Von dem her finde ich es da richtig cool.
Hat mir ein Bub am Rand des Turniers gesagt, der zusammen mit der Schulklasse an den Mittelaltermarkt gekommen ist. Das Mittelalter ist cool. Diese Antwort geben auch die, die wir jetzt gehen, besuchen, um herauszufinden, wieso Mittelalter so faszinierend ist. Nach einer anderen Musik, die mittelalterlich tönt, sie kommt von Elveiti. Die haben es in die Schweizer Albumcharts geschafft mit ihrem aktuellen Album bis Platz 1. Elveiti, The Call of the Mountains, der Ruf der Berge, tönt nach rauer Natur, das ist Mittelalter. Oder wie es der Historiker und Mittelalter-Experte Valentin Gröbner sagt:
Das Ruche, das Handwerk, das ehrlich Unverfälschte, das Zeitalter der wahren Gefühle, das ist Mittelalter.
So wie wir es uns heute vorstellen, nicht so wie es wirklich war.
SRF 3 Input.
Wir sind auf der Spur von der Faszination Mittelalter. Wieso, dass es so viele Mittelaltermärkte gibt, sozusagen jedes Wochenende, teilweise dann noch mit aufwendigen Turniershows und mit Heerlager. Ein so ein Heerlager heisst Ritolas der Tafelrunde. Es sind um die 20 Leute aus der Ostschweiz, die sich zusammen am Mittelaltermarkt treffen. Sie gehen zusammen dort hin und dann schlagen sie ihre Zelte aus. Also im nicht-mittelalterlichen Leben sind sie ein Verein organisatorisch, darum haben sie auch eine Präsidentin, Zara Tribula. Sie ist im richtigen Leben Verkäuferin, eine kleine Frau, unter 30, rötliche Haare unter einem Hübli, mittelalterlich. Dann hat sie sonst noch ein Leinenkleid mit Unterkleid, handgenäht von der Schwiegermutter, Wollsocken und Holzschuhe.
Die sind auch super im Schlamm und im Regen, weil die sind wasserdicht. Das sind eigentlich die mittelalterlichen Stahlkappen, also da kann dir auch jemand auf den Fuß stehen und es tut nicht weh. Also es sind noch praktisch.
Machen wir da gerade wieder mal einen Mittelalter-Check mit unserem Experten Valentin Gröbner. Optisch sieht Sarah für mich und ihn voll nach Mittelalter aus, aber der Valentin Gröbner sieht den Haken bei den Holzschuhen. Vieles über das Mittelalter ist ja im Dunkeln, aber etwas wissen die Historiker genau.
Dass arme Leute keine Schuhe hatten. Das heisst, man spielt reiche Leute im Mittelalter nach.
Im Heerlager von der Ritolas der Tafelrunde ist es irgendetwas zwischendrin. Sie spielen nicht gerade Edelleute, aber auch keine armen Bauern. Es gibt einen recht luxuriösen Tisch da unter meinem Zelt.
Also hier unter dem Sonnensegel haben wir unsere Führschalen, wo die Stühle rundherum stehen, wo man gemütlich beieinander sitzen kann oder grillieren, kochen, was auch immer. Hier ist unser Tisch, wo der Chefkoch Remus gerne kocht.
Aber schlafen tun sie dann im Stroh?
Schlafzelte, wo Stroh drin haben.
Ui, und kuschelige Fell.
Genau, ganz viele Fell haben wir, die es natürlich früher auch nicht so viel hatten. Also wir hätten eigentlich nur Stroh und Leinen in dem Sinn.
Manchmal werden wir kurz aus unserer Zeitreise ins Mittelalter rausgerissen durch einen modernen Töff.
Es hat eine Plache drunter. Weil wir hatten auch schon so Regen, gehabt, dass alles nass war. Und darum, Plache macht schon Sinn.
Wir könnten ja noch eine Luftmatratze drin tun und die ein bisschen mit Stroh abdecken. Das wäre dann ein bisschen zu viel.
Ja, das machen wir eigentlich nicht, für das haben wir Fell. Oder im anderen Zelt haben wir zum Beispiel eine Matratze aus Lindtüchern mit Stroh gefüllt. Das ist noch sehr, sehr bequem, also erstaunlich. Man schläft gut.
Viel schlafen tun sie eigentlich gar nicht, Zara und die bis zu 20 anderen vom Verein, wenn sie da ihre Heerlager aufschlagen. Am Tag, wenn der Markt offen ist für alle Besucher, zeigen sie ihre Folterinstrumente. Ja, richtig gehört, Folterinstrumente. Sie haben eine Streckbank nachgebaut, wo sich Besucher drauflegen können. Kurzen Exkurs zu der Streckbank. Das ist im Prinzip ein Tisch. Auf dem Tisch wird das Opfer an den Arm und an den Bein gefesselt. Am einen Ende zieht man dann mit dem sogenannten Handhebelrad langsam Seil an, das an den Arm angemacht ist. Und jetzt werden die Gelenke dehnt. Oder die Knochen vom Opfer werden aus den Gelenken rausgelöst. Weil das andere Ende festgemacht ist dort, wo die Beine sind. Kein schönes Gefühl. Nicht ganz so schlimm, aber sicher auch sehr unangenehm, war der Pranger. Das ist so ein Brett, wo man die beiden Arme und den Kopf reinstecken in die Löcher. Und dann war man super fixiert, irgendwo auf dem Hauptplatz einer Stadt. Und dann konnten zum Beispiel Passanten können einem anspucken oder verfaultes Gemüse an den Grind rühren. Das machen sie hier am Mittelaltermarkt nicht. So krass, aber im Heerlager von der Ritolas der Tafelrunde haben sie auch noch ein paar Pranger. Auch für Besucher, um sich einmal schnell fixieren zu lassen. Das ist ideal für ein Erinnerungsfoto. Angenehmer, wesentlich angenehmer sind die Helme und die Schwerter, die in einem separaten Zelt sind. Die Helme sind vor allem bei den Kindern beliebt. Die probieren gerne mal aus, wie sich so ein Helm anfühlt.
Bist du sicher?
Und sind dann überrascht, wie schwer das er ist.
Der ist auch schwer im Fall. Der ist auch schwer, gell? Willst du mal anlegen?
Jedes Heerlager hat seine eigene Spezialität und seine eigene Attraktion. So machen sie sich selber dann attraktiver und werden eher an einen Mittelaltermarkt eingeladen und müssen sich vielleicht gar nicht mehr erst bewerben, wie es sonst eigentlich üblich ist. Mitmachen an einem Mittelaltermarkt ist ja das Ziel von jedem Heerlager. Und wer besonders mittelalterlich ist und speziell, kommt manchmal sogar eine kleine Gage über für den Auftritt an so einem Markt. Die fließt dann in die Vereinskasse und sorgt dafür, dass das Heerlager seine Ausrüstungen verbessern kann. Das könnte mittelalterlicher daherkommen, authentischer. Bei der Ritolas der Tafelrunde sind es die Stühle, die ums grosse Feuer herum aufgestellt sind, wo es Handlungsbedarf gibt, auch heute noch, weil es nicht so sind, wie es eben sollte sein. Es sind einfach zwei Bretter, die in der Mitte übers Kreuz ineinander hineingesteckt sind. Das ist praktisch, aber nicht Mittelalter. Und darum gibt es da immer wieder Diskussionen und Pöbeleien von anderen Heerlagern.
Hat es jetzt die schon gegeben oder nicht? Weil stehen tut es nie. Und eigentlich sind es afrikanische Gebärstühle. Aber wir haben gesagt, bei uns ist es wirklich eine Transportfrage, weil die kann man gut auseinandernehmen, schön biegen und das Auto einigermaßen nicht überladen. Und das ist eigentlich die Hauptdiskussion, die man eigentlich hat, sind immer Steckstühle meistens.
Ah, dann kommen die anderen und sagen, hey, geht's noch? Steckstühle, oder?
Ja, genau. Das sind dann Perfektionisten, auch kleidermässig, wenn natürlich diese Farbe hat es nicht gegeben und diese Farbe nicht. Und ihr müsst Natur färben und ihr müsst von Hand nähen. Ja, es sind so ein bisschen diese Sachen, die wirklich perfekt sind.
Ob echt oder nicht, eigentlich spielt da gar nicht so eine Rolle, meinte Valentin Gröbner.
Das Echte am Mittelalter ist das Unechte. Das Geschichten erzählen, das Erfinden, das Übertreiben ist das, was uns mit dem 13. Jahrhundert verbindet.
Das Mittelalter, das Mittelalter, das Mittelalter gibt es gar nicht.
Das Mittelalter, glaube ich, ist ein moderner Ort und keine historische, keine geschlossene historische Epoche. Das Mittelalter ist ein Sehnsuchtsort des 18. und 19. Jahrhunderts, immer dann, wenn es in der Einzahl auftritt. Wenn Sie sich in einer beliebigen schweizerischen oder deutschen oder englischen oder französischen Industriestadt umschauen, werden Sie als erstes riesige mittelalterliche Gebäude entdecken. Normalerweise sind das Museen, aber auch Textilfabriken, Bahnhöfe oder große Verwaltungsgebäude, die in Neogotik gebaut sind. In dem Moment, wo in Europa die ersten großen Fabriken gebaut werden, in Stahlbeton, entsteht gleichzeitig das Bild vom Mittelalter als eigenem anti-industriellen Ursprung. Auch in Stahlbeton, wie das Zürcher Landesmuseum zum Beispiel. Und das hat unser Bild vom Mittelalter, von dem Mittelalter, am allerstärksten geprägt. Erst das 19. Jahrhundert entwickelt eine Vorstellung von dem großen anti-industriellen Ursprung. Zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert hat niemand davon gesprochen, dass er im Mittelalter lebt. In der Mitte, wovon denn? Die hatten alle die Vorstellung, sie leben in einer späten, sehr, sehr späten Phase des Römischen Reichs.
Das Mittelalter gibt es also nur in unseren Köpfen. Und das aber immerhin seit gut 100 Jahren, seit der Industrialisierung.
Mittelalter ist vor 100 Jahren in der Schweiz offizielle Vergangenheitsfeier. Und jetzt ist es Gegenkultur. Das ist ja das Lustige. Also das ist ja so stark angereichert mit Versatzstücken aus allen Hippie-Märkten seit die 70er Jahre. Also auch zum Teil von den Farben her oder von den Waren, die angeboten werden. Und das finde ich das Faszinierende. Die Sehnsucht nach dem Mittelalter ist ein Allesfresser. Es muss nur einfach eine bestimmte Art von Alterität als gesteigerte Körperlichkeit, als Rauheit, als das sind wir selber früher echt und unverfälscht bedienen. Und innerhalb des Spektrums ist dann von Esoterik bis zu Gothic und Heavy Metal eigentlich alles drin. Und ich würde annehmen, dass das natürlich die alte romantische Sehnsucht aus dem 18. Jahrhundert ist, die heute mit ganz parallelen Versatzstücken nachgespielt wird.
Unsere Vorfahren vor 100 Jahren haben also schon das Mittelalter nachgespielt. Reenactment. Aber die haben es ernster genommen. Haben teilweise wirklich gedacht, das Mittelalter sei besser gewesen. Die heile Welt. Die heutigen Mittelalterfans treibt in der Regel etwas anderes an. Nämlich nicht die Idee, zum wirklich zurückwählen, im Mittelalter leben zu wählen, sondern die Faszination am Simulieren. Und da bietet sich das Mittelalter an. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
Man kann ganz viele Sachen, wenn sie nur fremd genug sind, nebeneinander stellen, unter dem Gesamtmosaik Mittelalter. Während die Sachen, die uns tatsächlich mit dem Mittelalter verbinden, bis heute, zum Beispiel die Brillen, die wir aufhaben, eine mittelalterliche Technologie. Brille kommt von Beryllium, ein geschliffenes Glas, Papier. Unsere Vor- und Nachnamen, das kommt tatsächlich alles aus dem Mittelalter. Die Ehe als juristische Institution kommt ebenfalls aus dem Mittelalter. Ein solches Mittelalterspektakel dient gar nicht dazu, und das möchte hier auch niemand, etwas über das eigene Verhältnis zur Vergangenheit zu erfahren, sondern es ist eine bunte Gegenwelt, ein Film, wenn man so will. Also ein gespieltes Anderssein und etwas, in das man sich hineinbegeben kann und auch wieder heraus. Und das ist natürlich auch das Schöne dran, daher das große Vergnügen. Niemand, der etwas über die tatsächlichen Lebensbedingungen im 14. oder 13. Jahrhundert weiß, möchte dorthin wieder zurück.
Eine bunt gemischte Gegenwelt sind die Mittelalterspektakel. Man könnte ja auch Indianer spielen oder Pfahlbauer. Das Mittelalter eignet sich aber halt einfach besonders gut, weil...
Man hat mehr Spielmaterial. Man spielt etwas nach und ein größerer Spielplatz ist eben besser als ein kleinerer Spielplatz.
Ein Teil vom fast endlos grossen Mittelalterspielplatz sind zum Beispiel die Wikinger, die die ganz bunte Welt gut ergänzen. Schon nur wegen Met, wo man überall kaufen kann, auf diesen Mittelaltermärkten.
Hier taucht auch eben das Stichwort auf beim Met, das Getränk der Wikinger. Die Wikinger haben zum Mittelalter ein ungeklärtes Verhältnis, weil auch die Wikinger sind natürlich eine im Wesentlichen eine Ursprungsfantasie des 19. Jahrhunderts aus den entstehenden, damals entstehenden skandinavischen Nationalstaaten. Es hat nie irgendwelche Helme mit Hörnern drauf gegeben, weil die auch extrem unpraktisch gewesen wären, wenn einem einer auf diesen Helm draufhaut. Aber die Wikinger sind natürlich auch die Fantasie einer extrem gewalttätigen, erfolgreichen Krieger- und Kaufleutekultur. Und das war für die Briten und übrigens auch für die Dänen und Schweden im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts extrem verlockend. Zusammen mit den tatsächlich gefundenen großen Goldschätzen. Das heißt, hier hat man so eine Art von Partikularmittelalter, was an die anderen Mittelalterformen, die gotische Kathedrale, die Gründung der Städte, wie unverbunden daneben steht. Es ist eine Art von Kaleidoskop. Wenn man es ein kleines bisschen dreht, gibt es dann wirklich den nächsten aufregenden Effekt. Aber die Effekte sind alle unverbunden nebeneinander. Und das ist das Schöne an dieser Art von Märkten. Man geht von einer Zeitreise-Fantasie in die nächste.
Und spielt verschiedenste Mittelalter nach und mischt alles bunt zusammen. Wer das Mittelalter besonders gut spielen will, muss nicht zwingend möglichst authentisch sein, also historisch korrekt, sondern ein guter Schauspieler. Er muss gute, wilde Geschichten erzählen. So fällt man an einem Mittelaltermarkt am meisten auf, wenn man sich eigene Figuren schafft, wo man richtig drin aufgeht. Wie der Christoffel, der Minnesänger.
Das Fräulein bringt uns Kräutertee, derweil ich ihr aufs Euter seh. Das Fräulein findet's unverschämt, wo käm man hin, so ungezähmt, und knöpft sich ihre Bluse zu. Adieu, du schöner Busen, du. Was meine Fantasie beflügelt, zugeknöpft und abgeriegelt. Und die Moral von der Geschichte, falls es sie gibt, ich seh sie nicht.
Ein anderes Original ist der Bettler. Einer von den wenigen, der so auch ein bisschen die düster, dunkle Seite vom Mittelalter darstellt. Wir haben ihn schon ganz am Anfang gehört, wo er ein Gedicht, sagt er, dem wenigstens rezitiert hat. Er hat Lumpenkleider an und an diesen Lumpenkleider baumelt ein kleiner Totenschädel.
Meine Mama hatte nie Zeit gehabt für mich, ne? Weil die hat halt im Hurenhaus gewohnt. Die war immer weg. Und dann, als ich gehört habe, dass sie gestorben ist, und dann bin ich an den Friedhof und habe sie ausgegraben und habe gesagt, so, du läufst mir never weg. Deswegen habe ich ihren Schädel bei, ne? Und jetzt ist sie immer bei mir. So lieb, oder?
Sie spielen da Geschichte, aber indirekt ist es auch ein Abbild von der heutigen Zeit, meinte Valentin Gröbner. Wenn man auf Mittelalter-Events aus den 60er Jahren zurückschaut, auf Mittelalter-Filme, zum Beispiel aus dieser Zeit, dann sind die eigentlich beste Hippie-Kitsch. Halt so, wie die Zeit in den 60er Jahren war. Und auch die heutigen aktuellen Mittelalter-Events sind darum nicht losgekoppelt von der Gegenwart.
Was hier abläuft, ist natürlich auch ein Kommentar der Schweiz und der benachbarten schwäbischen Nachbarn über sich selbst und über das 21. Jahrhundert.
Wie ist der Kommentar, wenn man jetzt interpretiert?
Ich finde am interessantesten an dieser Art von Veranstaltungen, dass das Ernstnehmen, Sachen ernst nehmen und Sachen nicht ernst nehmen, immer parallel laufen. Vorher hat der Ausrufer beim Turnier gesagt, man sollte den Knappen, der einen Fehler gemacht hat, nicht gleich umbringen, weil bei uns herrscht im Moment eine schreckliche Knappenknappheit. Und die Pointe funktioniert natürlich deswegen, weil niemand ein echtes Turnier aus dem 13. Jahrhundert nachspielen möchte. Das wäre schon aus arbeitsrechtlichen Gründen extrem bedenklich. Weil wir wollen natürlich auf das Arbeitsrecht, das unsere eigene Unversehrtheit, physische Unversehrtheit versucht zu beschützen, darauf wollen wir ungern verzichten. Und das, glaube ich, geht nicht nur mir so, sondern auch so gut wie allen Leuten, die hier Stände aufbauen oder Dienstleistungen anbieten.
Der Kommentar an den heutigen Mittelaltermärkten ist die Sehnsucht zurück zum Echten, zum Anlangen, zu den wirklichen Emotionen in einer übertechnologisierten Welt. Oder wenigstens wirkt die Welt für viele von uns übertechnologisiert. Das Ganze aber doch zu heutigen Bedingungen, Smartphone darf es dann schon noch sein, und zum heutigen Recht und zu der heutigen Ordnung, die wir haben. Und darum hoffe ich jetzt nicht, dass, wenn euch diese Sendung nicht gefallen hat, ihr mich gerade an Pranger stellen wollt. Sondern dann tun sie einfach ordentlich kund mit einem modernen E-Mail an input.srf3.ch. Besonders freue ich mich mit Mails natürlich, wenn die Sendung euch gefallen hat. Wenn euch das Mittelalter gefällt und ihr jetzt Lust bekommen habt, das Mittelalter, so wie wir es heute sehen, ein bisschen zu erleben, könnt ihr machen. In den nächsten Wochen gibt es noch eine Handvoll Anlässe. Den Link zum Veranstaltungskalender gibt es auf srf3.ch unter Input.
Input Podcast auf SRF 3.